Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Max Oppel im Studio. Herzlich willkommen. Kein Tag ohne lustige Foto- oder Videofilter am Smartphone. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich mit einem Brokkoli-Kopf oder einer gigantisch langen Nase oder Bärchenohren oder irgendwas in der Art abgelichtet wurde. In erster Linie von meiner 12-jährigen Tochter und ihren Freundinnen. Aber auch Erwachsene nutzen wie wild Insta, Snapchat, TikTok und so weiter Filter für alle Art Fotos. Und sei es nur, um sie aufzuhübschen, zu pimpen, wie es neudeutsch heißt. Aber ganz so harmlos, wie es scheint, ist diese Entwicklung nicht. Die Autorin Berit Glanz zeigt in ihrem Buch Filter, digitale Bildkulturen, wie diese Social-Media-Praxis unser Verhältnis zur Realität verändern kann, bis hin zu Deepfakes, also gefälschten Videos. Ich grüße Sie.
Hallo.
Berit Glanz, haben Sie eigentlich einen Lieblingsfilter, den Sie in den sozialen Medien benutzen?
Also ich benutze keinen Filter permanent, aber ich habe natürlich Filter, auf die ich gerne zurückgreife, weil ich sie besonders schön finde. Mhm. Bei Instagram sind das vor allem so Filter, die irgendwie nach Kunst aussehen, also die Dinge tun, die unerwartet sind mit dem Gesicht, also glänzende Schicht, Augen weg, Hörner, solche Sachen, die mag ich ganz gerne.
Da kann man auf jeden Fall sehr tief einsteigen. Also ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich eher oldschool. Ich benutze bei Insta Ludwig, den Filter oder auch Juno. Habe mich aber allerdings auch schon oft gefragt, ob ich da nicht auch ohne auskommen würde. Also welche Selbstwahrnehmung oder auch ja, welches ästhetische Empfinden würden Sie mir da attestieren?
Das ist eigentlich ziemlich gewöhnlich. Auf Instagram benutzen ungefähr, also es gibt da Untersuchungen zu, aber die sind natürlich nicht erschöpfend. Aber es sind wohl 75% der Leute, die ihre Fotos immer filtern. Also viele Leute laden die auch einfach hoch, ne? Also es ist nicht so, dass alle Leute Filter benutzen.
Ja, aber jetzt welcher Filter und wie, da kann man noch nicht irgendwie eine Psychopathologie daraus ableiten.
Es gibt ja tatsächlich, das ist ganz erstaunlich, es gab schon, als die Filter aufkamen, das ist ja schon viele Jahre her mittlerweile, sofort solche Überlegungen wie, was sagt es über meine Persönlichkeit aus, wenn ich eben Amaro benutze oder Lux oder wenn mein Lieblingsfilter eben schwarz-weiß ist oder ganz warm oder große Kontraste. Ich vermute, man kann schon was über die ästhetischen Vorlieben ableiten nach den Filtern, die man benutzt, aber ich denke, man wählt oft nicht bewusst, aber es sagt natürlich was aus.
Ja, wäre dann vielleicht doch eher die Frage an den Psychologen. Was macht jetzt generell diese Entwicklung mit unserer Wahrnehmung der Realität, also auch außerhalb der Apps?
Es ist auf jeden Fall so, dass es eine ganze Reihe von Forschung mittlerweile gibt zu dem, was Filter mit uns machen. Zum Beispiel, wenn wir ständig sehr, sehr schönen Menschen begegnen in unseren Timelines, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sich selber anguckt und denkt, oh, so sehe ich gar nicht aus, meine Haut ist nicht so ebenmäßig, meine Augen glänzen nicht so schön. Das macht also was. Wie genau der Effekt, das ist immer noch umstritten. Also es gibt Studien, die sagen, alle werden trauriger und depressiver und es hat einen sehr negativen Effekt. Es gibt aber auch Studien, die sagen, junge Menschen haben einen relativ guten Umgang damit und wissen, wie Filter funktionieren und wenden die eben an. Aber lassen sich davon nicht manipulieren unbedingt.
Genau, das ist natürlich dann wirklich der Knackpunkt, denn zunächst mal macht es ja auch Spaß. Also der TikTok-Filter Bold Glamour zum Beispiel hat jetzt gerade von sich reden gemacht, der verspricht sozusagen ewige Jugend. Aber die Gefahr ist schon, oder, dass solche Filter irgendwann dazu führen, dass man gar nicht mehr sagen kann, was nun echt ist und was nicht und sich dann auch im Spiegel vielleicht gar nicht mehr anguckt, sondern nur durch Filter.
Also wir haben auf jeden Fall jetzt mittlerweile einen Punkt erreicht, wo es eben nicht mehr nur darum geht, dass wir irgendwelche Bilder schwarz-weiß machen oder den Kontrast erhöhen oder so, sondern wir haben eben mit den AI-Filtern, und dazu gehört dieser Bold Glamour Filter, mittlerweile einen Zustand erreicht, wo man wirklich ganz dynamisch sich permanent verändern kann. Also man kann die Hand vors Gesicht nehmen, man kann das Gesicht verziehen und dieser Filter bleibt drauf. Der rechnet quasi die ganze Zeit mit. Und das hat natürlich einen Einfluss, weil das bedeutet, wir begegnen im virtuellen Raum unserem Gegenüber eigentlich nicht mehr in der Art und Weise, wie wir diesen Menschen begegnen. Und wenn sie jetzt neben uns am Tisch sitzen würden.
Und welche soziale Funktion haben ja diese Bilder, diese verfälschten Bilder dann ja als Kommunikationsmittel zwischen der Jugend, aber vielleicht auch zwischen allen ganz normalen Menschen?
Also es gibt da ganz verschiedene Funktionen. Ne? Das eine ist natürlich spielerisch. Das ist das, wenn die Kinder mögen das besonders gerne. Haben wir eben gerade schon drüber gesprochen. Gleichzeitig kann man natürlich auch mit Filtern eine Gruppenzugehörigkeit zeigen. Ne? Also welche soziale Gruppe verwendet welche Filter. Gutes Beispiel dafür ist der Hundefilter von Snapchat. Das ist ein relativ früher, so ein Augmented Reality Filter, wo man Hundeohren kriegt und eine Hundenase. Und der war extrem beliebt von Anfang an bei jungen Frauen, was dann dazu geführt hat, dass dieser Filter tatsächlich sehr sehr stark abgewertet worden ist und dann als Ho-Filter, also als Hurenfilter bezeichnet worden ist, weil sofort sozusagen so eine sexistische Dimension eingepflegt worden ist, weil junge Mädchen benutzen das, dann muss man es abwerten. Sowas, solche Filterphänomene gibt es. Eine ganze Reihe.
Das ist dann sozusagen ein Sexismusproblem. Natürlich gibt es auch andere, also Rassismus, andere problematische Geschichten in der Gesellschaft. Ja, mal so gefragt, wäre denn ein Filter denkbar, der gegen solche Tendenzen arbeitet?
Ich würde sagen, dass zum Beispiel diese ganzen Filter, die wirklich die Kunst machen, also die ganz doll darauf hinweisen, dass gefiltert wird, schon ein kritisches Bewusstsein dafür wecken, was Filter machen können oder welchen Effekt Filter haben. Diese Filter sind eine Antwort darauf. Eine andere Antwort wäre, dass man sagt, man benutzt keine Filter, also Hashtag NoFilter. Da ist aber das Problem, dass es tatsächlich sehr lustige Untersuchungen gibt, die eben zeigen, dass unter dem NoFilter-Hashtag ziemlich viele Bilder sind, die doch gefiltert sind. Also das kann das Problem natürlich noch verstärken dann.
Ja, die Tendenz zum Lügen oder zum Vortäuschen ist eben auch groß im vermeintlich anonymen Internet. Es gibt ja nun auch Apps wie Lensa zum Beispiel, die künstliche Intelligenz benutzt, KI-Filter. Was können die im Vergleich zu den bisherigen Filtern?
Also es gibt sozusagen Unterschiede, ob der Filter was Neues berechnet und neu entstehen lässt oder ob sozusagen einfach nur ein Bild verändert wird, in dem was drüber geklebt wird. Diese AI-Filter waren jetzt ja ganz beliebt mit Lensa, ne? Dass man verschiedene Avatare von sich machen kann, dann lädt man 10 Selfies hoch und dann spuckt die App irgendwie aus, ein Avatar im Weltraum, ein Avatar, der irgendwie, weiß nicht, am Strand sitzt und so weiter. Da haben wir das ganze Problem, was wir gerade mit AI haben, dass die natürlich alle Biases der Gesellschaft abbildet. Also bei Lensa haben viele Frauen eben dann so Soft-Nudes oder Nacktbilder generiert bekommen. Das zeigt einem dann natürlich, was das Bildreservoir des Internets sozusagen über einen denkt. Und das kann ziemlich verstörend sein.
Und wie kann man da einen guten Umgang mit finden? Also ich spreche jetzt auch über diese Deepfake-Problematik, die ja schon fast allgegenwärtig ist.
Ich glaube, dass die Tendenz von vielen Menschen, wenn sie sozusagen den technologischen Wandel so sehen, ist dann sofort zu sagen, oh, das müssen wir irgendwie verhindern. Ich glaube jedoch, dass das was ist, was man nicht mehr zurück, also man kriegt die Zahnpasta nicht zurück in die Tube in diesem Fall, sondern man muss eben Umgang damit lernen. Und ich glaube, diese Medienkompetenz, die entwickeln Menschen vor allem, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Also gerade das Spielen mit Filtern, was ja Kinder und Jugendliche zuhauf tun zum Beispiel, ihr bereitet einen dann vor auf das, was diese Technologie kann.
Ja, bereitet vor, aber natürlich nur, wenn es auch in einem kritischen Kontext ist. Ne? Und da wäre natürlich die Frage an den einen besorgten Vater, vielleicht auch, müsste man da nicht ständig auch einen einordnenden Hinweis geben? Also dieser Filter macht dich jetzt so, aber eigentlich siehst du in echt viel schöner aus.
Ich glaube, dass das total wichtig ist. Also jetzt gerade in Bezug auf Jugendliche und Kinder natürlich klar, dass man ständig Technologie verwenden muss und darüber sprechen muss, was die tut. Ich glaube aber, dass die Timelines auch voll sind. Ich glaube, ich weiß es sogar. Die Timelines sind voll von gefilterten Aufnahmen, in denen Leute sich kritisch damit auseinandersetzen oder Witze darüber machen. Also ich glaube, die Medienkompetenz bei Menschen, die das die ganze Zeit nutzen, ist viel größer, als man denkt.
Das heißt, sie glauben gar nicht unbedingt, dass jetzt unsere Wahrnehmung wirklich nachhaltig auch der Realität verändert oder negativ verändert, sondern dass es eben eine Bereicherung ist.
Also die Wahrnehmung wird definitiv verändern. Es verändert sich ganz viel. Ich glaube bloß, dass es nicht eindeutig negativ oder eindeutig positiv ist. Es ist halt ambivalent. Technologischer Wandel verursacht immer Unruhe, aber hat eben auch gute Seiten. Und wir sind meist kompetenter, mit Medien umzugehen, als man denkt, wenn man Angst hat vor diesem Wandel.
Wie Filter aller Art in den sozialen Medien unsere Wahrnehmung verändern, wo das künftig hingeht und wie man damit umgehen kann, nachzulesen. Alles im neu erschienenen Buch Filter, digitale Bildkulturen von Berit Glanz, kostet 12 €, erschienen bei Wagenbach, dieses Buch. Ja, und Berit Glanz, es gab außer Ihrem Buch noch ein anderes Thema, das Sie öffentlich beschäftigt hat in dieser Woche. Das drehte sich um einen anderen Verlag, um Kiepenheuer und Witsch. Sie sind ja... Also Sie, Frau Glanz, sind ja sehr professionell im Umgang mit Social Media. So funktioniert natürlich auch die Verbreitung Ihres Buches. Sie können Ihre Erkenntnisse über Filter so auch ideal verbreiten. Wir haben ja in der vergangenen Woche gesehen, dass da manchen so Grenzen, was man eben sagt, was man nicht sagt, was man verbreitet, nicht unbedingt klar sind. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch wurde dafür eine inzwischen beendete, muss man auch sagen, Social-Media-Aktion scharf kritisiert. Unter dem Tag unverlangt eingesandt hatte der Verlag Anschreiben von Leuten veröffentlicht. Warum hat diese Aktion für Sie nicht funktioniert?
Also für mich funktioniert diese Aktion nicht, weil die so einem ganz spezifischen Humor folgt, der, würde ich sagen, darauf basiert, dass man sich eben über Leute lustig macht, die in der Struktur schwächer sind. Also Leute, die unverlangt ein Manuskript irgendwohin einsenden, sind ja erstmal voller Hoffnung oder wollen sozusagen irgendwo reinkommen, wo es schwierig ist, reinzukommen. Und sich sozusagen über diese Versuche, die ja oft ungelenk sind und natürlich witzig sind, weil sie dreist sind oder absurd formuliert, dann als Institution, die diese Macht hat, Menschen Zugang zu gewähren oder eben auch nicht, darüber dann sich lustig zu machen, finde ich tatsächlich keinen besonders guten Stil.
Also klar, da werden dann natürlich Leute zitiert, die sich ungelenk ausdrücken, komische Formulierungen benutzen, glauben, dass sie tatsächlich der nächste Newcoming-Autor sind. Der Verlag hat sich ja entschuldigt und hat erklärt, also man sagt unter anderem, dass das Format also nicht herablassend gemeint war, sondern dass es wirklich um den Humor ging, dass man das mochte. Kann man das mit diesen erklärenden Worten jetzt dann besser verstehen?
Also ich würde es tatsächlich gut finden, wenn der Verlag in solcher Situation dann eben anfangen würde, sich auch über sich selber lustig zu machen. Denn ich meine, Verlage haben ja eine große Geschichte von dummen Absagen, ne? Also von Absagen von AutorInnen, die dann später sehr erfolgreich wurden zum Beispiel. Ich vermute, dass gerade Kiepenheuer und Witsch da auch einiges zu erzählen hätte über eigenes Versagen des Verlags letztlich, wo man eben vielversprechende Bücher abgesagt hat, weil man dachte, die passen nicht und dann wurden sie plötzlich ganz groß. Ich würde es gut finden, wenn man das dann in die andere Richtung drehen würde, dass man das eben auch zeigt, dass man fehlbar ist und Dinge nicht gut macht manchmal. Also man macht im Internet auch Fehler, das gehört zum Internet dazu. Man tut Dinge, man sagt Dinge, die ungeschickt sind, die vielleicht auch nicht hundertprozentig durchdacht waren. Und wenn man dann zur Erkenntnis gekommen ist, dass das irgendwie vielleicht doch nicht so gut gewirkt hat, wie man das wollte, dann ist das, denke ich, auch ein guter Punkt, dann zu sagen, okay, Kritik ist angekommen, jetzt ist das dann auch erledigt.
Ist ja auch geschehen. Vielleicht abschließend, Frau Glanz, Social Media macht es natürlich Autorinnen und Verlagen leichter, überhaupt wahrgenommen zu werden, dann vielleicht auch zu sehen, ob man zueinander passt. Ist das wirklich schon etabliert? Also entdecken Verlage Autorinnen auch über Social Media oder wie läuft das?
Also ich glaube, das ist mittlerweile sehr stark etabliert, weil natürlich Menschen, die in den sozialen Medien sehr erfolgreich sind, schon ein eigenes Publikum mitbringen. Das ist natürlich für alle Formen von Content-Verkäufern, ob das jetzt Plattenlabels sind oder Verlage, extrem attraktiv, dass da Leute kommen mit ihrer eigenen Zielgruppe. Also solche Bücher entstehen natürlich. Interessant ist eben, wie funktioniert es andersrum? Also wie schaffen es Verlage in den sozialen Medien, ein Bild von sich zu kreieren, was sie dann auch attraktiv macht für Autorinnen und Autoren? Und ich glaube, da sind wir gerade, dass die Verlage da dran arbeiten müssen, sozusagen authentisches sie selbst zu sein. Und das kann dann eben manchmal auch daneben gehen, so wie jetzt eben bei Kiepenheuer und Witsch.
Birgit Glanz über die Debatte um den Kiwi-Verlag. Zuvor haben wir über ihr neues Buch Filter, digitale Bildkulturen gesprochen. Und ich bedanke mich ganz herzlich.
Dankeschön.